Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Heute werfen wir einen Blick auf den Deutschen Sachbuchpreis, auf die Lesezeit im Deutschlandfunk mit dem deutsch-bosnischen Autor Sascha Stanišić und auf eine deutsch-jüdische Familienchronik. 8 Titel waren nominiert gestern Abend. Dann wurde verkündet, welcher dieser 8 Titel vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2024 ausgezeichnet wird. Ich habe mich mit dem Sachbuchredakteur von Deutschlandfunk Kultur, Christian Raab-Hansel, darüber unterhalten, welche Titel im Rennen waren und welcher schließlich gewonnen hat. Hallo, Herr Raab-Hansel.
Hallo.
Was verbindet denn diese Titel? Gibt es da sozusagen eine gemeinsame Richtung oder eine Handschrift?
Genau. Ich finde tatsächlich, die Jury hat da gezeigt, dass sie wirklich ein Gespür für so die wichtigen Themen hat und vor allem für gut geschriebene und gut recherchierte Sachbücher. Es gibt ein Buch über den Nahostkonflikt. Es gibt eins zur Klimakrise, warum wir die Lösung, die wir ja eigentlich kennen, nicht umsetzen. Es gibt ein, ich finde, sehr aufschlussreiches Buch über das sogenannte Stauffenberg-Attentat, wie das zum Mythos verklärt wird und als Alibi dient. Es gibt ein Buch zur kaputten Debattenkultur, eins über Müll als menschheitsgeschichtliche Konstante, eins über Nofretete und im Kant ja natürlich auch eins über Kant. Und es gibt eins über die ost- und westdeutsche Demokratiegeschichte.
Das heißt, alle relativ dicht dran an der politischen Gegenwart. Gab es denn einen Favoriten oder mehrere Favoriten, von denen Sie gesagt hätten, das wäre der Preis?
Mich ganz persönlich haben eigentlich 3 angesprochen. Das eine ist dieses Nahostbuch von Moshe Zimmermann, Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Ein sehr kenntnisreiches Buch. Ist ja so einer der renommiertesten israelischen Historiker, Zeitlebenskämpfer für eine Zwei-Staaten-Lösung. Lösung, der jetzt eben sehen muss, wie das Lebenswerk seiner Generation zerrieben wird. Ein wirklich bitteres Buch, pessimistisch, pessimistisch, dabei trotzdem konstruktiv. Also das wäre absolut eine Option gewesen. Dann das über Stauffenberg, dieses deutsche Alibi, was ich vorhin schon erwähnt habe, von Ruth Hoffmann, finde ich auch, das sagt so viel über beide deutsche Staaten von dem Zweiten Weltkrieg bis heute aus. Und Christina Morina, das ist dieses Demokratiebuch, 1000 Aufbrüche, so über die Deutschen, wie die ihre Demokratie leben seit den 1980er Jahren. Das war so dann wirklich so meine Favoritin, der habe ich die Daumen gedrückt, ja.
Und das hat ja offensichtlich geholfen.
Ich bin gut im Daumen drücken. Nein, Blödsinn. Also ich finde wirklich, ich bin sehr einverstanden mit dieser klugen Entscheidung der Jury. Morina, eben Historikerin, der Clou an diesem Buch ist, die hat sich Briefe genommen, Petitionen, Flugblätter, Demozettel, Konzeptpapiere, so eine ganze Kiste hat sie da zusammengekramt im Haus der Demokratie in Leipzig, hat sich da durchgewühlt, hat gleich begriffen, was viele vor ihr nicht begriffen haben, was das für ein Quellenschatz ist, das ist kaum ausgewertet worden, darüber, was die Deutschen gedacht haben, so rund um die Wendezeit. Und sie erklärte, also das ist wirklich, man liest da drin so diese Selbstbefreiung der Gesellschaft, was da für ein...
Entschuldigung, ich muss gleich dazwischen fragen, die Deutschen in West- und Ostdeutschland?
Ja, sie hat das auf beiden Seiten ausgewertet. Ich werfe natürlich jetzt beim Lesen mehr einen Blick auf die ostdeutschen Papiere, weil da natürlich so ein Aufbruch entstanden ist, irgendwie das Land neu zu denken. Es ging ja gar nicht erstmal darum, die DDR abzuwickeln. Einfach dieser Möglichkeitsraum, der entstanden ist, sie beschreibt das als eine unbändige, demokratiehungrige Fantasie. Aber das Ganze hat natürlich ein sehr zwiespältiges Nachleben, diese Aufbrüche, die sie da beschreibt. Und das erklärt sie auch. Und ich habe da mal einen O-Ton aus dem Interview, das wir mit ihr geführt haben, mitgebracht, wie sie das beschreibt.
Es ist zwiespältig. Ja, einerseits haben sich sehr, sehr viele Ostdeutsche sehr gut in der Berliner Republik zurechtgefunden und sind Kanzlerin und Bundespräsident geworden und sehr konstruktiv in diese repräsentative Demokratie die hineingewachsen. Aber andererseits, glaube ich, sind auch einige dieser Vorstellungen im Grunde auf der Straße liegen geblieben, so ein bisschen auch hilflos und sicher auch mit Enttäuschung und Frustration verbunden und so ganz spezifische Vorstellungen davon, was das Volk ist, was ein vermeintlich einheitliches Volksinteresse ist, wie das vertreten werden sollte. Da liegt, glaube ich, ein Nährboden für das, was Populismus, insbesondere auch Rechtspopulismus, heute in Ostdeutschland zu mobilisieren weiß.
Und da hört man eben auch schon, wie aus diesem auf den ersten Blick historischen Thema ein sehr, sehr gegenwärtiges ist. Wir haben die Wahlergebnisse gerade erlebt, es kommen noch ein paar Wahlen, diese großen Zustimmungswerte zu rechtsextremen Positionen. Und sie beschreibt eben sehr schön, wie man damals schon sieht, dass kommend aus einer Einparteiendiktatur, die Lösung für viele eigentlich in fundamentaler Basisdemokratie lag und nicht unbedingt in repräsentativer Demokratie, wie sie sich im Westen etabliert hatte. Also da ist schon mal ein Grundunterschied. Oder dass das Gegenteil von Diktatur für viele eben gar nicht zwingend Demokratie so als das Hauptschlagwort war, sondern Freiheit. Auch das ein Unterschied, der manches heute vielleicht besser verstehen lässt. Und ich finde, da geht sie sehr differenziert ran, ohne, naja, wenn Leute sagen, man muss mal differenziert auf Wahlergebnisse der AfD gucken, dann kommt danach oft ein verharmlosender Satz. Also sie verharmlost nicht, aber guckt eben wirklich ohne dieses übliche Ost-West-Debattenbuch-mäßige da drauf. Also es kommt wirklich ohne Polemik aus, es hat keine steilen Thesen, es geht da ganz ruhig ran und ist dadurch eigentlich umso erklärender für die Gegenwart. Und es passt auch in diesen Verleihungsabend, wo immer wieder betont worden ist, wir brauchen Sachbücher, die gar nicht schon gleich eine Lösung anbieten, die jetzt irgendwie uns erklären, wie haben wir irgendwas zu verstehen, wie gehen wir die Probleme an, sondern die einfach die Grundlagen schildern, damit wir in Ruhe lesen können und in Ruhe uns Gedanken machen können und dann in die Diskussion gehen können. Also wie wichtig grundlegende Fakten sind, das hat unser Deutschlandfunk-Kollege und Jury-Sprecher Stefan Koldofer auch an einer Stelle klargemacht, weil er sagte, wir sind mittlerweile an einem Punkt, da müssen wir sehr weit unten anfangen, überhaupt wieder zu diskutieren.
Man muss ja mal erst darüber sprechen, dass es überhaupt Wahrheiten noch gibt, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Dass ein Nazi ist und kein Rechtspopulist, dass ein Aggressor ist und kein Selbstverteidiger, das ist ja schon keine Selbstverständlichkeit mehr geworden.
Ja, also die gut recherchierten Fakten nicht untergehen lassen in der Flut von Fakes, das war so ein roter Faden, der sich durch den Abend durchgezogen hat. Also deswegen große Bühne für faktenfeste Sachbücher und für Christina Morina.
Das klingt nach einer gelungenen Veranstaltung und nach einem gelungenen Abend und vor allen Dingen einer guten Entscheidung. Sachbuchpreis 2024. Danke, Christian Raab-Hantl, für die gelungene Einschätzung.
Dankeschön.
Das mit dem Deutschen Sachbuchpreis gestern Abend ausgezeichnete Buch von Christina Morina, 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, ist erschienen im Siedler Verlag. 400 Seiten, 28 Euro. Vor mehr als 70 Jahren wurde das sogenannte Luxemburger Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel beschlossen. Beide Länder verständigten sich darin auf eine finanzielle Entschädigung der jüdischen Holocaust-Opfer. Heute wird diese Entschädigungsvereinbarung gern als ein Wunder der Versöhnung bejubelt. Doch hat sie dieses Etikett wirklich verdient? Die Schweizer Schriftstellerin Nadine Olonetzki, deren Vater jahrzehntelang um Entschädigung kämpfen musste, meldet in ihrer deutsch-jüdischen Familienchronik daran Zweifel an. Gisa Funk hat das Buch gelesen.
Wie kann man über den Holocaust sprechen, ohne dieses unvergleichliche Menschheitsverbrechen zu verfälschen oder gar zu verharmlosen? Dieser Grundzweifel vieler Holocaust-Überlebender trieb auch Nadine Olonetzkis Vater Emil Benjamin, genannt Benny, um. Von daher wollte er lange nicht über seine Shoah-Erfahrungen reden, schon gar nicht mit seiner Tochter.
Er sagte, wenn du alt genug bist, erzähle ich dir das einmal.
Als die Schweizer Schriftstellerin Nadine Olonetzki dann 15 Jahre alt war, löste ihr Vater sein so oft verschobenes Versprechen aber schließlich doch ein und bestellte die Tochter in den Botanischen Garten in Zürich. Dort erzählte er ihr, betont nüchtern, von seiner Verfolgung als Jude während der Hitler-Diktatur und auch davon, dass die NS-Schergen seinen Vater Moritz und seine Schwester Anna ermordet hatten. Für die bis dahin wohlbehütet aufgewachsene Nadine Olonetzki brach mit dieser Shoah-Beichte ihres Vaters 1977 schlagartig eine Welt zusammen.
Er erzählte in kurzen Sätzen. Sie fielen wie Felsbrocken auf mich herab. Er schüttete mich zu, bis ich in dem Haufen aus Worten, Sätzen, aus Bildern, aus Steinen, in dem Haufen aus Schmerz verschwunden war. Nachfragen kam mir erst viel später in den Sinn. Da war es zu spät.
Es dauerte viele weitere Jahre, bis Nadine Olonetzki selbst den Mut fand, ihre deutsch-jüdische Familiengeschichte genauer zu recherchieren. Sehr zum Unwillen mancher Freundin und auch manchem aus ihrer jüdischen Verwandtschaft.
Na komm schon, sagen manche. Das ist doch alles lange her. Auch in Tel Aviv, wo meine Cousine wohnt, geht das vielen auf die Nerven. Immer diese Geschichten von der Shoah und ihre Folgen. Hör auf damit. Zieh endlich einen Strich unter die ganze Sache.
Ihre Suche bildet Olonetzki im Buch bereits geschickt dadurch ab, dass sie viele, sehr viele, manchmal allerdings auch allzu viele nebensächliche Fragen stellt. Geradezu in Detektivmanier erzählt sie davon, wie sie auf den Spuren des Vaters nach Stuttgart reiste, dem ehemaligen Wohnsitz der Familie, wie sie dann weiter ins einstige NS-Lager Izbica in Polen fuhr, wo vermutlich ihr Großvater ermordet wurde. Und Olonetzki berichtet davon, wie sie sich durch knapp 2500 Seiten amtlicher Dokumente wühlte, die den jahrzehntelangen Kampf ihres Vaters um Entschädigung bezeugen.
Manchmal konnte ich nach den ersten zwei Sätzen nicht weiterlesen. Mir war schlecht. Es tat weh. Es gab Passagen, die so absurd klangen, dass ich lachen musste.
Besonders erschütternd lesen sich Olonetzkis Nachforschungen über ihren Großvater, den Stuttgarter Tabakhändler Moritz Olonetzki. Zusammen mit 440 anderen Juden wurde der 61-Jährige Ende April 1942 nach Izbica verschleppt, per dreitägiger Zugfahrt, ohne Proviant im Viehwaggon, für die der Deportierte sogar noch selbst bezahlen musste. Es war eine Fahrt in den sicheren Tod. Von insgesamt 7500 aus Deutschland in dieses sogenannte Transitlager deportierten NS-Opfern überlebten genau zwei. Denn in Izbica herrschte mit Kurt Engels ein besonders grausamer NS-Sadist.
Er habe nicht frühstücken können, lese ich über Kurt Engels, bevor er nicht einen Juden erschossen hatte.
Olonetzkis Recherchebuch ist aber vor allem deshalb eine interessante, wichtige Lektüre, weil die Autorin im zweiten Teil anhand der Dokumente klar aufzeigt, wie beschämend die sogenannte Wiedergutmachung der Shoah-Opfer nach 1952 oft ablief. Fast 20 Jahre lang musste ihr jüdischer Vater 1943 in die Schweiz geflohen, nämlich juristisch streiten, bis ihm endlich etwas mehr als 17.000 D-Mark Entschädigung zugesprochen wurden. Für seine Zeit als NS-Zwangsarbeiter und für die Ermordung seines Vaters jedoch erhielt Benjamin Olonetzki keinen Pfennig. Zur Begründung hieß es zynisch, dass ein Arbeitslager kein KZ wäre und er bei der Deportation seines Vaters 1942 ja bereits 25 Jahre alt war, angeblich zu alt.
Ihm steht daher kein Anspruch auf Entschädigung für Schaden an Leben an seinem Vater zu.
Zur weiteren Stärke von Olonetzkis Chronik gehört, dass sie darin auch den weniger bekannten Antisemitismus in der Schweizer Gesellschaft erwähnt. So wurde ihr Vater nach seiner Flucht 1943 nicht nur bespitzelt, sondern auch mehrfach offiziell aufgefordert, die Schweiz doch bitte schnellstmöglich in Richtung Palästina zu verlassen. Erst 1957 erhielt er die Staatsbürgerschaft. Auch das ein dunkles Kapitel der Holocaust-Geschichte. Dennoch bleibt nach der Lektüre ein zwiespältiger Eindruck zurück. Denn so erhellend in Olonetzkis Buch auch die Rückblicke auf die längst noch nicht vergangene NS-Vergangenheit wirken, so zweifelhaft erscheinen einem darin doch leider öfter dessen zwischengeschaltete Berichte aus der Gegenwart. Da fabuliert die Autorin dann etwa regelmäßig über die Pflanzen in ihrem Garten oder sie vergleicht den Holocaust allzu leichtfertig mit heutigen Kriegen wie in der Ukraine. Solche wiederkehrenden, banalen Privatreflexionen wirken vor dem Hintergrund der Holocaust-Aufarbeitung gelinde gesagt irritierend, wenn nicht deplatziert. Denn so wichtig das Sprechen über das Grauen von Auschwitz auch weiterhin ist, es verträgt doch keinerlei Geschwätzigkeit.
Gisafunk war das über Nadine Olonetzki, wo das Licht hingeht, wenn der Tag vergangen ist. S. Fischer Verlag, 448 Seiten, 25 Euro. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. So lautet der wunderbare Titel des neuen Erzählbandes von Sascha Stanišić. Der 1978 im damaligen Jugoslawien geborene deutsch-bosnische Autor führt uns an Orte, an denen plötzlich nicht Erwartbares möglich scheint. Wiebke Poromka über den Erzählband, den der Autor heute Abend in der Lesezeit vorstellt.
Schon der Titel hat es in sich. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Darin steckt eine ganze Geschichte.
Ich interessiere mich seit vielen, vielen Jahren für Codes und Sprachen, die Kommunikation, die nicht auf offensichtlicher Grundlage der Sprache kommuniziert, sondern tatsächlich auf Geheimcodes und solchen Dingen. Und dann ist mir vor ein paar Jahren ein Artikel irgendwie in die Hand gekommen, in dem es darum ging, dass in Saarland genau das auf Friedhöfen als eine Art Friedhofscode passiert, dass nämlich Witwen und Witwer auch mit der Gießkanne anzeigen können, dass sie bereit sind für eine Verbindung. Also das ist quasi das, dass sie über den Verstorbenen, die verstorbene Ehepartnerin dann oder Ehepartner drüber hinweg sind. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Gedanken, dass man sich quasi jetzt schüchtern ist oder jetzt nicht unbedingt selber den ersten Schritt machen will und vor allem auch den Zeitpunkt und Ort festlegt, wann man angesprochen werden möchte, selber aussucht.
Die Frage, wie man Souveränität über das eigene Leben, die eigene Geschichte gewinnen kann, grundiert die miteinander verwobenen Erzählungen. So auch den Eröffnungstext. Neue Heimat lautet sein Titel, ebenso heißt die abschließende Erzählung in Sascha Stanišić Buch.
An einem heißen Weinbergnachmittag im Juni 1994 warf Fatih einen Stein in die Luft. Und wir versuchten, diesen Stein mit unseren Steinen zu treffen. Und Fatih sagte, wartet mal kurz. Und die Steine prasselten zu Boden. »Wie super wäre es«, fuhr Fatih fort, »wie super wäre es, wenn es einen Proberaum für das Leben gäbe? Ja, Proberaum. Du gehst da in den rein und probierst 10 Minuten aus der Zukunft. Wie bei Deichmann, nur nicht mit Schuhen, sondern mit dem Schicksal. Kostenpunkt 130 Mark. Falls dir gefällt, was du dann siehst, kannst du es direkt einloggen und dich auch gleich darauf freuen, weil diese 10 Minuten, die werden 100 pro irgendwann kommen. Und das Einloggen kostet dann 130.000 Mark.
Neue Heimat, das meint ein soziales Wohnungsbauprojekt, das zwar in eine idyllische Landschaft eingebettet ist, die Familien aber leben hier in der Regel in prekären Verhältnissen und die Jugendlichen wachsen mit wenig rosigen Zukunftsaussichten auf. Aber eine neue Heimat, das wird für den jugendlichen Erzähler, der mit Butterbroten und Lektüre proviantiert die Sommerferien lesend auf einem Hochsitz verbringt, vor allem die Literatur selbst. Ein Freiheitsversprechen. Das zutiefst Menschenfreundliche dieses Buches besteht darin, dass Sascha Stanišić die Nöte seiner verschiedenen Figuren nicht hierarchisiert. Dass man zwar lächeln kann über den Vater, der daran verzweifelt, dass es ihm nicht gelingen will, gegen seinen 8-jährigen Sohn in Memory zu gewinnen. Und dass natürlich klar ist, dass dieses Problem marginal erscheint im Gegensatz zu den prekären und von beständiger Ausgrenzung bestimmten Lebensumständen, etwa der Heidelberger Jugendlichen. Aber Sascha Stanišić spricht dem Hadern des Vaters nicht die Berechtigung ab.
Wir haben bei jeder Figur haben wir eine andere Problemkonstellation. Also bei jeder dieser Figur geht es in bestimmten Augenblick in dieser Geschichte nicht so gut oder sie hatten etwas anderes vor. Und bei Georg Horvath ist es natürlich im Vordergrund dieses Memory-Spiel, was ein bisschen auch albern ist. Der hat sich da in so einen Zwang reingesteigert. Dabei ist er auch so ein sehr pedantischer Mensch und sehr korrekter und sehr, also er will sich selber so ein bisschen auch auf die Probe stellen. Aber unter diesem Mantel aus einem banalen Situationskomik und vielleicht auch Figurenkomik steckt auch die Frage, die ich mir natürlich in den letzten Jahren, ich bin Vater eines 9-Jährigen inzwischen, sehr oft gestellt habe, was macht mich zu einem guten Vater und guten Partner? Und diese Dinge werden unter der Oberfläche des Memory verhandelt.
Immer wieder geht es darum, Möglichkeitsräume zu entwerfen, kleine Utopien eines anderen Lebens. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, ist ein federleicht daherkommendes, dabei zugleich existenzielles und politisches Buch, das das romantische Prinzip der Literatur virtuos und gewitzt komponiert durchspielt. Die Welt kann poetisiert in etwas anderes, Besseres verwandelt werden. Diesem Buch gelingt das allemal.
Wiebke Boronka zu Sascha Stanišić. Der Autor ist heute Abend und auch am kommenden Mittwoch ab 20.30 Uhr in Gespräch und Lesung in der Lesezeit des Deutschlandfunks zu hören. Der Erzählband, ich wiederhole nochmal den Titel, Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, ist erschienen im Luchterhand Literaturverlag, 256 Seiten, 24 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.